Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Heute haben wir wieder ein schönes Thema, finde ich. Über neues Lernen haben wir uns jetzt geeinigt, ne? Soll das heißen?
Ganz genau. Ja. Und wir haben heute einen ebenso tollen Gast. Also wir begrüßen niemanden Geringeren als Tina Schütze aus Berlin. Und Tina, wir freuen uns so sehr, weil eigentlich, also seit Anbeginn...
Also von Berlin...
Von Berlin
aus Berlin. Von Berlin aus Berlin, da ihr uns ja nicht sehen könnt. Genau. Wir sind natürlich voll digital.
In diesen Zeiten. Wir hätten uns gerne eigentlich live und analog getroffen, weil wir eben live und analog Leute sind. Und bedauern das irgendwie schon, dass wir dich jetzt nicht live da haben, Tina. Beziehungsweise live haben wir dich da, aber nicht live und in Farbe, also nicht 3D. Das war eigentlich so geplant. Jetzt kam Corona dazwischen. Und wir sind jetzt an einem schönen Sonntagabend zusammengekommen und wollen mit dir über neues Lernen sprechen. Und bevor es losgeht, stelle ich Tina mal ganz kurz vor.
Mach du das mal.
Damit jeder weiß, wer Tina ist. Und zwar Tina Schütze. Tina Schütze ist Gründerin von Metazeit, Fachbuchautorin und Mutter zweier Teenager. Und sie gibt seit Jahren erfolgreich Coachings, Seminare, Workshops und hält Vorträge rund um Themen von Achtsamkeit, Bewegung, Gesundheit, Selbstfürsorge. Und Tina Schütze ist jetzt nochmal eben durch Ereignisse im Sommer 2018, zu denen wir gleich nochmal kommen oder du was erzählen kannst, Tina, in Chemnitz, in ihrer Heimatstadt, nochmal dazu gekommen, einen noch weiter und stärkeren Ansatz hat eben auch, in die Schulen und vor allem in der Unterstützung von Pädagoginnen und Schülerinnen zu leisten. Und zwar geht es dabei um die Metazeit, von der du gleich noch was erzählen wirst, warum die etwas mit neuem Lernen zu tun haben könnte. Und vor allem geht es da um diesen Ansatz, dass es um Selbstermächtigung oder um den Ansatz, eine Unterstützung dabei zu sein, selbst die Verantwortung übernehmen zu können für sich selbst, für unsere Kinder und die Veränderungen zu sein, die wir uns vielleicht für diese Gesellschaft wünschen. Nämlich dort, wo wir sie unbedingt brauchen. Wir haben das so oft besprochen in den Themen und Folgen, Episoden über Eltern, über Kinder. Und jetzt sind wir endlich beim Thema über Lernen angekommen. Und mir ist es einfach ein Fest und eine Freude, dass du da bist.
Oh, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, schön.
Ja. Danke, dass ich da jetzt mit euch mal so ein bisschen drüber reden kann.
Ja, danke
und
dir.
Dann auch noch so in so einer netten Runde.
Ja, geht uns ganz genauso.
Ja.
Ja. Also, magst du erzählen, was so deine Berührungspunkte waren? Ich meine, du bist ja Mama von zwei Teenagerinnen. Das ist eben das eine, das ist ein privater Teil, wo du sicherlich auch Schule begleitet hast. Wir drei sind ja eben auch... haben ja auch schulische Erfahrungen gemacht, ne, von eigentlich einer Bildungsreform, die sich so kaum, sag ich jetzt mal, seit dem 19. Jahrhundert verändert haben mag, zumindest was ihre Orientierung auf Leistung eben angeht, also Leistung vor Lernzielen, ne?
So nenne ich das. Bewerten. Ja,
genau. Das heißt, magst du erzählen, was so deine Erfahrungswerte sind? Du gerne auch aus dem Persönlichen, wie du Schule erlebt hast oder Lernen und auch im Rahmen deiner Kinder und wie es dann zu der Gründungsidee von Metazeit kam.
Dürfte ich vorneweg noch eine kleine Sache, also nur, weswegen es mir halt auch ein großes Anliegen ist, dieses Thema überhaupt zu besprechen. Also wenn ich mal von meinem Privaten erzählen kann, für mich war halt so, gab es so ganz klare Eckpunkte in meiner Schulzeit, die für mich das Wichtigste waren. Das waren drei eigentlich, nämlich Pausen, Wochenenden und Ferienzeiten. Das waren so für mich die wichtigsten Eckpunkte. Und ansonsten gab es halt, ich glaube, das kennt auch jeder, gab es diese wenigen coolen Lehrer, an die man sich gerne erinnert, weil man sagt, die waren toll. Und zu denen bin ich auch gerne gegangen.
Und da warst du auch gut wahrscheinlich, ne? In den Fächern.
Exakt, genau, da war ich gut. Und vor allen Dingen, jetzt retrospektiv kann ich sagen, gab es bei allen Überschneidungen in der Art und Weise des Umgangs mit mir und mit allen. Der war nämlich persönlich, der war individuell und der hat auch immer was gehabt, was Spaß gemacht hat. Ja,
Begeisterung.
Genau, der hatte einen Begeisterungsaspekt. Und ich finde halt, und darüber wirst du ja sicherlich auch gleich sprechen, gerade an dem Punkt, wenn wie du, Anna, sagtest, wenn wir uns eigentlich auf ein System beziehen, das noch aus dem 19. Jahrhundert, ich meine, wie absurd bitte, von den Grundanlagen immer noch sich darauf bezieht, dann ist es wirklich allerhöchste Zeit, von Grund auf Lernen anders zu gestalten. Und deswegen finde ich es halt so toll, dass so Leute wie du kommen und eine Veränderung, aber auf eine andere Art und Weise, weil das Verrückte ist, in der Vorbereitung habe ich mich ein bisschen, ich habe tatsächlich relativ viele Seiten gewälzt im Internet und habe mal neues Lernen eingegeben. Es ist absurd, was für ein Quatsch da kommt. Nur blödes Zeugs irgendwie, dass man, wie man jetzt die neuen Medien einbindet und sowas halt überhaupt nichts mit dem Kern zu tun hat, sondern, und das ist auch, weswegen wir diesen Podcast gegründet haben, ist tatsächlich, weil wir nicht immer über eine symptomatische wir machen jetzt irgendwie ein bisschen Schönheitsreparaturen, dann wird es schon irgendwie, sondern eigentlich geht es ja immer darum, was im Kern zu verändern. Und gerade beim Lernen, was uns dann auch irgendwann noch zum Thema Bildung führen wird, gerade im Lernen ist es halt so wichtig, finde ich, von innen heraus das Ganze zu verändern und nicht irgendwie von außen jetzt den Klassenraum neu zu streichen, weil das dann irgendwie eine inspirierendere Atmosphäre ist, was auch nett ist, aber verstehst, was ich meine, ne? Genau, so. Und jetzt bin ich fertig, jetzt bitte du, Gabi.
Ja, also mir geht es natürlich auch wie dir, euch. Ne? Ich kann mich auch an der Schulzeit erinnern. Ich habe Abitur gemacht in Chemnitz. Du sagtest, das ist meine Heimatstadt. Ich hatte das Glück, dass ich auf einem Gymnasium war mit Kunstprofil. Das heißt, wir hatten es eigentlich schon schön bunt und humanistisch. Und ich hatte auch ganz, ganz tolle Lehrer, die mich auch ob das jetzt Deutsch war oder Kunst oder ich hatte eine tolle Geografielehrerin auch. Also ich kenne das auch, kann das total nachvollziehen, diese Begeisterung. Menschen, die begeistert waren und auch mich mit begeistert haben, das hat sich total übertragen. Aber trotzdem hatte ich auch das Gefühl, ich hangel mich von einem Wochenende zum nächsten und dazwischen muss irgendwie diese Woche durchgestanden werden. Und natürlich immer wieder die Frage, wozu lernen wir das denn jetzt bitte? Also das kennt ja, glaube ich, auch jeder. Ne? Das brauche ich doch nie wieder. Und da habe ich mir auch manchmal so als Teenager gewünscht, da könnte einem ja auch mal jemand vertrauen, dass man jetzt schon weiß, dass man das nicht braucht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, eigentlich ist es die beste Zeit überhaupt, weil wir nie wieder gratis so ein umfangreiches Wissen vermittelt bekommen. Mhm. Ja, also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass man als heranwachsender junger Mensch mal von allem ein bisschen was mitbekommt. Und dann wäre es natürlich schön, den Freiraum zu haben, das zu fördern, wo man gut ist, anstatt jetzt irgendwie zu gucken, dass man überall eine Eins hat. Ne? Und da sind wir aber schon mitten im Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zum Bildungssystem eher so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge gekommen, weil ich mich ja jahrelang quasi mit Erwachsenen beschäftigt habe. Also Erwachsenen quasi dabei, Erwachsene begleitet habe, in die Selbstfürsorge zu kommen, in die Selbstliebe zu kommen, sich was Gutes zu tun. Was macht dir Freude? Wozu dient dir das, wenn was nicht so läuft? Ja, also diese ganzen Coaching-Aspekte, immer mit Bewegung. Also das ist einfach meine Qualität, ist, ich fange immer beim Körper an und dann fangen wir so ein bisschen an, zwischen den Welten zu wandeln, sage ich mal, also auch so die Energien zu spüren und zu gucken, was ist da. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass mit ganz kleinen Dingen ganz viel im Wohlbefinden bewirkt werden kann. Ich hatte außerdem das große Glück, dass ich in Leipzig im Herzzentrum gearbeitet habe, lange Zeit, in der Rhythmologie. Also für alle, die das nicht wissen, das sind die Menschen, die so ein bisschen aus dem Rhythmus kommen, wortwörtlich. Ja, da holpert das Herz und stolpert. Und wenn man denen dann sagt, so, jetzt leg doch mal die Hände auf dein Herz und spür mal, dann ist bei allen so, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Ich will das gar nicht spüren, was da jetzt schon wieder klopft. Und dann gibt es da natürlich auch Pharmaka, die dafür sorgen, dass man das nicht mehr spürt. Und es sind ganz, ganz große Zusammenhänge, die sich mir da offenbart haben. Und die alten Leute, das sind ja meistens, also leider sind die, ich habe das, glaube ich, 3-4 Jahre gemacht, sind dann immer jünger geworden. Das war auch sehr, sehr bemerkenswert, muss ich sagen, diese Entwicklung. Aber ich würde schon sagen, so plus minus 70-jährige Menschen dort. Schön aus dem Osten, wie ich, nie von Meditation gehört, die dann kommen und sagen, oh, das war jetzt aber schön, es ist mir so richtig warm ums Herz jetzt. Und ich dachte, okay, also es wirkt also auch bei Menschen, ob das jetzt Atemübungen sind, Bewegungsübungen sind, Meditationsübungen sind, die wirken bei Menschen, die dann noch nie Erfahrungen damit hatten. Die sagen, mir wird es warm ums Herz, es hat mir gut getan. Und ich habe das auch für mich so ein bisschen gebraucht, dass es diesen Beweis, dass es funktioniert, es lässt sich ja manchmal nicht nachweisen, es ist ja nur so ein Gefühl. Und die alten Leute haben dann nicht nur gut darauf reagiert, es haben wirklich angefangen zu strahlen. Ich habe die auch über Jahre dann begleitet und habe deren Entwicklung gesehen, wie da so ein Aufblühen stattfand. Also auch das, es ist nie zu spät und es wirkt so toll. Und die haben zum Beispiel oft gesagt, also warum lernen wir das denn nicht in der Schule? Mhm. Also das kam ganz, ganz oft. Wieso muss ich denn jetzt 75 Jahre alt werden, um das über meinen Körper zu lernen oder diese Technik zu erlernen? Oder, ach, das hätte ich mir aber schon als junger Mensch gewünscht. Da, also wir gehen ja alle durch so Höhen und Tiefen, so ist das Leben nun mal. Und dann erfährt man als im fortgeschrittenen Alter, das würde dir helfen, um dich zu regulieren. Und die haben mir das so ein bisschen den Floh ins Ohr gesetzt. Und dann sind wir wieder in Chemnitz, bei meiner Heimatstadt. Also es baut sich alles wie so ein Puzzlestück zusammen. Wie bin ich dazu gekommen? Und also natürlich haben wir alle die Schlagzeilen über den Terrorismus verfolgt. Mich hat damals Paris sehr berührt. Junge Menschen gehen auf ein Konzert, rechnen mit nichts Bösem. Und plötzlich geht da eine Bombe hoch. Das habe ich nicht verstanden. Wieso tun Menschen einander das an? Und dann plötzlich eskaliert da so der Sommer 2018 in Chemnitz und es tritt das zutage, was die ganze Zeit schon da war. Und was ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, dass es die ganze Zeit schon Nazis in Chemnitz gibt oder dass es plötzlich so offensichtlich ist und alle nach Chemnitz schauen. Aber de facto haben wir uns als Familie gefragt, können wir da jetzt noch hinfahren? Und können wir Oma und Opa besuchen? Wir fahren vielleicht lieber mit dem Auto dahin. Gehen wir da im Wald jetzt einfach spazieren? Wir lieben das, im Wald zu spazieren. Und plötzlich kommen da aber tatsächlich wirklich eine Gruppe Männer mit Schäferhunden in Tarnanzügen anmarschiert. Und mit diesen Schlagzeilen im Kopf, ich glaube, ein Jahr vorher hätten wir gesagt, ja, ja, lustige Hobbytruppe, weißt du, was die hier machen. Diese Schlagzeilen im Kopf. Mein Vater spannte sich an. Ich habe bewusst auf lässig gemacht und dachte so, lalala, immer schön locker bleiben. Aber natürlich machte das was mit uns. Und ich habe mich einfach wirklich sehr, sehr umfangreich mit all diesen verschiedenen Aspekten, die sich mir in meinem beruflichen Leben, in meinem privaten Leben gezeigt haben, gefragt, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wir 2018, 2019 immer noch Angst haben voreinander. Es kann doch nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ich nachts im Dunkeln auf der Straße bin und glücklich bin, dass ich da alleine bin, zufriedener, sicherer bin im Dunkeln auf der Straße alleine, als wenn mir ein anderer Mensch begegnet. Ich müsste doch als Mensch immer froh sein, ein Glück, da ist ein anderer Mensch, als zu sagen, oh Gott, was will der? Mhm. Und lieber die Straßenseite wechseln. Und es hat mich wirklich sehr beschäftigt. Und dann über dem schwebte dann immer die Alten, warum lernen wir das nicht in der Schule? Warum lernen wir das nicht in der Schule? Und ich dachte so, wo kann ich denn ansetzen? Was ist denn da los? Und so kam ich im Grunde genommen zur Schule. Ja, also ich kann jetzt einen Menschen, der sich schon über 40, 50 Jahre ein Mindset geformt hat, den kann und will ich nicht missionieren und ändern. Ja, wenn der zu mir kommt und sagt, Tina, ich habe da so Ängste, dann können wir da gerne gucken. Ja, aber so Ängste, ich sehe mich
der,
jetzt nicht
wegen als... Wegen der Ausländer zum Beispiel habe ich so Ängste. Kannst du mir helfen?
Ja, die kommen ja wahrscheinlich nicht. Ne? Die kommen ja nicht zu Tina leider. Es wäre ja schön, wenn das so wäre. Ja. Also wann sieht man die, also ja, dass da Veränderungen in der Eigenverantwortung stattfindet, ist so die Frage. Ne? Also will ich nicht ab.
Naja, die bleiben ja, also das haben ja jetzt auch diverse Dokumentationen gezeigt, ja, also ob es das Social Dilemma ist oder ähnliches, also jeder bekommt ja seine eigene Wahrheit immer wieder bestätigt, also viele stellen sich ja nicht mal die Frage.
Stimmt.
Und das mag ich ja so an Achtsamkeit, dass wir da einfach immer wieder lauschen, immer wieder spüren, immer wieder gucken, vielleicht stehe ich da selber irgendwie gerade auf dem Schlauch oder in der Leitung im Zweifel und krieg's nicht mit, was da los ist. Also sich selbst auch immer hinterfragen. Ich mag auch diesen Satz, ich weiß gar nicht, wer das geprägt hat, aber dieses, wann immer ich was denke über jemanden anderen, ne? Also im Verkehr ja gerne mal, du Idiot, mach doch mal die Augen auf, dann soll man immer hinten ranhängen und ich auch.
Genau, ja, schön.
Und das mag ich so sehr, ne? Und das sind halt so Achtsamkeitsaspekte, die einen ja immer wieder dann auf sich selbst zurückbringen und sagen, ja, stimmt, ich auch. Und der ist so gemein und ich auch. Moment.
Ja, super.
Naja, also so kam ich dann zu dem Punkt, wo wäre es am schlauesten anzusetzen. Ich finde, in der Kita geht es den Kindern ganz gut und dann kommen die so aus der Kita in die Schule gehüpft und dann kann man zuschauen, wie die so nach und nach abstumpfen, die Schultern hängen, die haben keine Lust mehr auf ihre Tage, die haben schon morgens keinen Bock. Also der Tag beginnt mit, ich habe keine Lust. Na, das ist bei Kita, da kann das mal vorkommen, aber in der Schule ist das ja die Regel und das darf nicht sein, finde ich. Es darf nicht sein, dass lebensfrohe, quietschlebendige, strahleäugige Kinder verstumpfen und keine Lust auf ihr Leben haben. Mhm. Und wenn wir denen dann noch was mitgeben können, was sie wirklich zu wachen, vitalen Erwachsenen macht, zu Menschen, die neugierig sind, die kreativ sind, die sagen, gut, ist jetzt scheiße gelaufen, aber finden wir eine Lösung, wir finden immer eine Lösung. Das würde uns allen so viel bringen und das hat mich so bestärkt, dass ich quasi in diesen heiligen Vormittag eingedrungen bin, mir zwei Schulen gesucht habe und gesagt habe, Leute, was haltet ihr denn davon, wenn wir mal Achtsamkeit machen, aber eben auch, weil ich ja immer im Körper anfange, viel Bewegung, der Mensch braucht mehr Bewegung in der Schule. Ich habe mich mit Sportlehrern unterhalten, Sportwissenschaftlern auch. Ich habe ja dann auch die Humboldt-Universität, die sportpsychologische Fakultät dafür begeistern können, die gesagt haben, das ist toll, das braucht es, das ist innovativ. Wir begleiten dieses Pilotprogramm, wir untersuchen das auf die Wirksamkeit hin. Und in dem Moment hat so ein Rad angefangen, sich zu drehen. Ja, es stand dann auch der Name fest. Wir nennen das Meta-Zeit, wir nennen es Meditation, Training, Achtsamkeit als Zeitqualität in der Schule. Und dann fanden sich Menschen, ne, wie ihr, die das verfolgen, LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, sogar Politiker, eine Krankenkasse, die das, diese Studie finanziert hat. Also auf einmal entwickelte sich da so ein Sog der Begeisterung. Und es begann. Und seitdem, das ist jetzt ja im Sommer 2018, gab es so diesen Ruck in mir, wo ich dachte, ich gehe in die Schule, ich mache das. Und habe dieses Konzept erarbeitet und seit 2019, ja, passiert jede Woche, jeden Monat irgendwas anderes, Aufregendes. Und seitdem beginne ich mich auch mehr mit dem Bildungssystem an sich auseinanderzusetzen. Und das ist tatsächlich ja wie ein Wespennest.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil eigentlich finde ich das für die Zeit, ne, also Zeit ist ja sowieso relativ, wenn wir jetzt aber sagen, für so einen Dino, wirklich einen Dinosaurier, der ja unser Bildungssystem ist, hast du in einer relativ kurzen Zeit, finde ich, sehr, sehr viel schon in Bewegung bringen können, ne? Weil es ja ein so träges System ist. Es gibt ja unglaublich viele Behördengänge, die du absolvieren musst. Es gibt ja unglaublich viele, gerade in Deutschland, ne? Also jetzt mal, also Backoffice, faktische Dinge, die man berücksichtigen muss, von Gründung bis hin, ne, dann zu einem finanziellen Rahmen, der irgendwie, ne, dann, also Verein und so. Also das sind ja alles Dinge, die, also unglaublich, und dafür erst einmal finde ich an der Stelle Chapeau, ne, weil ich habe mich im Ansatz mal mit einem Modellprojekt von der Krankenversicherung auseinandergesetzt, da ging es über eine Kostenübernahme von alternativer Medizin, und das hat halt einfach mal 10 Jahre gebraucht. Ne? Und wenn man jetzt sich anschaut, dass das halt, da denke ich, ist es überreif, also die Zeit ist so reif, dass das jetzt wirklich auch auf unserer Agenda steht, ne, dass es wirklich stark um eine Bildung und Bildungsreform gehen soll, finde ich das toll, dass es in dieser Zeit halt dir gelungen ist, erst einmal so weit zu kommen, auch die Humboldt-Uni aufmerksam zu machen, ne, ein Interesse zu wecken. Das ist finde ich schon ganz schön viel Trieb, also ne, Antrieb, den du da aufgewandt hast. Also
auf jeden Fall. Also ich fühle mich ganz oft, als würde ich so ein Riesenrad drehen, zumindest am Anfang. Aber das Rad dreht sich schon. Und das, es gibt, also gerade die Krankenkassen, ja, die sehen ja, wo das auf lange Sicht hinführt, wenn wir eben nicht jetzt schon in Gesundheitsprävention investieren. Ich hatte ein Gespräch mit einem Professor von der Charité, der meinte, nach der viralen Welle von Corona wird es definitiv eine mentale Welle geben. Also Menschen werden noch mehr mit ihren Ängsten konfrontiert, mit ihren, ja, mit all ihren Schattenaspekten, ja, auch mit, wer alleine ist. Eine Freundin von mir, die hat keinen Partner und auch keine Kinder, und die sagte, sie erntet jetzt das, wo sie die ganzen Jahre investiert hat. Und ihr Investment war halt ihr persönliches Leben, und das war halt mehr auf dieses Berufliche ausgerichtet. Ich meine, kann man jetzt auch manchmal, das ist so ein bisschen wie bei Huhn und Ei, was ist zuerst da? Ja, kein Partner, keine Kinder. Also guckt man, geht man mehr arbeiten, und irgendwann entwickelt sich so ein Kreislauf. Und sie fühlt sich halt jetzt gerade auch sehr alleine. Und das geht vielen, vielen Menschen so. Und wenn ich mir vorstelle, würden diese Menschen alle in der Schule schon für sich Techniken entwickelt haben, die wüssten, wie sie sich bewegen, die wüssten, welche Atemtechniken sie nutzen können, und sie würden auch frühzeitig merken, oh, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und wo stimmt es denn nicht? Ist es im Kopf? Ist es im Körper? Wo im Körper? Schlägt es mir auf den Magen? Geht es mir zu Herzen? Sind es die Nieren? Und was ist zu tun? Also ist es Ernährung? Ist es, ich muss mal mit jemandem darüber sprechen? Ja, also es gibt ja so viele Aspekte in diesem ganzen System Mensch. Und wer sich gut mit sich auskennt, kann sich da eben selber auch sehr, sehr gut helfen. Und die Krankenkassen wissen, da haben wir jahrelang leider irgendwie so ein bisschen die Finger in den Ohren gehabt. Und das am Ende kostet es dann leider eine ganze Menge. Und da war ich sehr, sehr froh, dass die Krankenkasse gesagt hat, das machen wir. Wir haben nie so viel Geld in ein einzelnes Projekt gesteckt. Und ich auch dachte so, yes! Da haben wir ja alle was zu feiern, wie toll. Und die hatten tatsächlich dann diese Studie bezahlt. Aber der Professor Wagner von der, Wagner-Wegner heißt er, Entschuldigung, Merko, Professor Wegner, der war sofort begeistert. Der meinte, es ist einfach dran. Das ist wichtig, dass Schule auch achtsam gedacht wird. Und da gibt es ganz, also ich habe jetzt so viele tolle Menschen kennengelernt. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in Schulen arbeiten, die mit Schulen arbeiten, die wirklich ganz viel Liebe, Kraft und Wissen da reingeben. Aber wie du sagst, das ist tatsächlich zäh. Aber wenn du jetzt überlegst, wenn das 10 Jahre dauert, und ich glaube, deswegen hat es bei mir auch so einen Speed, weil ich es nicht zulasse. Ich kann das nicht zulassen. Ich habe Gespräche mit Leuten in der Senatsverwaltung, die sagen, wir machen doch da schon genug Sport. Wo ich dann sage, also in unserer Schule gibt es nicht mal eine Turnhalle. Bei meinem Sohn findet gerade nur einmal in der Woche Sport statt, von wegen der Aerosole. Ja, also die Kinder bewegen sich ja gerade noch weniger. Und wenn es Ihnen nicht aufgefallen ist, ist Meta-Zeit ja nicht nur Training, sondern auch Meditation und Achtsamkeit. Und wer ist denn jetzt da nochmal in der Senatsverwaltung dafür zuständig? Nämlich niemand. Niemand kümmert sich um das mentale Wohl der Kinder. Das wird alles auf die Familien überlassen. Gleichzeitig sind die Kinder ja aber 5 Tage die Woche in der Schule. Und wenn mir dann jemand sagt, naja, das dauert jetzt nun mal 10 Jahre, da ist eine ganze Generation Kinder durch die Schule schon wieder durch. Also da geht, also wir Eltern, ne, wir sehen das ja, von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die Kinder schleppen sich da jeden Tag. Und es mag sein, dass Dinge Zeit brauchen, es ist auch wichtig, Dinge sich genau anzugucken und zu durchdenken, aber dann ist schon wieder eine Woche vorbei. Und dann erinnern wir uns wieder, ja, wie hat sich das angefühlt, so von Wochenende zu Wochenende, und die ist da irgendwie so durch. Und Meta-Zeit ist so ausgelegt, dass ich die Lehrkräfte schule, und die bekommen ein Kartenset mit Übungen, und dann können die sofort anfangen. Die können sofort das, was die gelernt haben, umsetzen. Und dann sehen wir uns jeden Monat, und dann gibt es nochmal einen Impuls und weiter, weiter. Dann ist das wirklich ein gemeinsames Üben.
Aber nur mal ganz, das, wenn ich ganz kurz mal nachfragen darf. Also ganz konkret, was ich schon mal erstmal ganz toll finde, wenn du alleine das Gespräch mit den Politikern, weil wir haben ja jetzt gerade diese Corona-Situation auch. Und auch da wird ja der Mentalaspekt komplett vernachlässigt. Ne? Also es ist eigentlich eine sehr mechanistische Art und Weise, wie mit Gesellschaft umgegangen wird. Also der Apparat funktioniert gerade da und da nicht so richtig gut. Dann müssen wir jetzt an der Schraube drehen und dann machen wir hier ein bisschen und da ein bisschen. Und dann wird immer die Maßnahme wird dann eingeführt. Aber was es tatsächlich mit den Menschen macht, mental, wird eigentlich nicht besprochen. Ich finde, wir hätten schon längst Nottelefone, Online-Plätze, wo man sich trifft vielleicht, wo man Gemeinschaften bildet, um sich aufzufangen, ebenso wie deine Freundin in der Einsamkeit, die es hier viel gibt. Und ich finde, es gibt eigentlich zwei Antipoden, die man besonders stark beobachten kann, nämlich Angst und Wut, finde ich, sind so die beiden, die ja auch ein bisschen verwandt sind miteinander. Ne? Also manchmal ist die Wut nur ein Ausdruck der Angst. Oder oft liegt da irgendwie was davor halt. Und wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, deswegen finde ich es halt so cool, weil es auch grundsätzlich dem Deutschen, finde ich, ein bisschen widerspricht, also der deutschen Art und Weise, mit Dingen umzugehen, dass man halt sagen kann, weißt du, dass man halt sagen kann, ja, also ich finde, ein Deutscher sagt ganz oft, ja, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, aber es wirkte ganz anders. Also es geht ja viel mehr darum, wie du gerade bist, und zwar gesamtkörperlich. Also das heißt, du betrachtest ja ganz viel Körperlichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich in meinem, also noch Hauptberuf als Schauspieler, ich betrachte ja ganz viel, wie steht jemand, geht jemand, spricht jemand und so. Das wird ja ganz viel unter den Tisch fallen gelassen, viel mehr noch als in südlicheren, nicht, dass die viel besser wären als wir, aber was jetzt mentales Training und Selbstbeobachtung angeht, aber zumindest ist es da wichtiger, wie jemand etwas sagt und nicht nur, was gesagt wird, ja, was ja eh nur, glaube ich, 4% der Kommunikation ausmacht, was gesagt wird. Also und der andere Aspekt wird gar nicht betrachtet, was ja absurd ist. Das heißt also nur mal, zu verstehen, was du tatsächlich machst, ist, du hast ein Programm entwickelt, dass du in Schulen gehst, beziehungsweise sowohl Lehrkräfte als auch Schüler, glaube ich, hast du auch schon direkt deine Ideen vermittelt. Und wie ich eingangs auch schon sagte, mehr zu einer Innerlichkeit zu kommen und von dieser Innerlichkeit heraus eine ganz andere Fähigkeit zu entwickeln, diese Inhalte zu verarbeiten. Ich meine, wir reden dann jetzt noch nicht, weil was natürlich dann der nächste tolle Schritt wäre, was, glaube ich, jetzt noch nicht in deinem Programm so hundertprozentig ist, weil es einfach auch zu viel wäre. Aber natürlich müsste sich Bildung ganz grundsätzlich auch dann ändern. Ne?
Ja, natürlich.
Das ist natürlich der erste wahnsinnig tolle Schritt, zu sagen, ich komme bei mir an und komme aus einem wesentlich größeren Wohlgefühl heraus, einem größeren Gefühl von wahrscheinlich, schätze ich mal, das müsstest du dann mir sagen, aber einem größeren Gefühl von innerer Freiheit, von vielleicht größerer Klarheit, von weniger Angst. Ich glaube, ganz viele Kinder haben unglaublich viel Angst in der Schule. Und auch mit dem Gefühl, als Individuum zu gelten und sein zu dürfen. Ne? Also ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe und was ich ganz spannend fände, wenn du vielleicht mal, du kannst jetzt auch sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen früh, mein Freund. Da wäre ich auch hingekommen. Ja, hier, Berliner, was rennt der denn jetzt so?
Er ist so neugierig.
Aber wenn du vielleicht mal beschreiben könntest, also Tina Schütze kommt, was macht denn die dann? Die kommt jetzt und was macht die? Mit wem redet die zuerst? Redet die erst mit den Lehrern oder mit den Schülern? Oder wie hast du das so, wie sieht das genau aus?
Also momentan ist es so, dass, ich bin erstmal auf die Schulen zugegangen, wo ich dachte, mit denen wäre das ganz spannend, dieses Pilotprogramm zu gestalten. Ich hatte eine private Schule und eine Schule im Wedding. Und fand diesen Kontrast sehr schön, weil, das hatten wir jetzt nicht gesagt, bevor ich Mama wurde, war ich Journalistin. Und da geht es ja immer darum, Quellen zu prüfen, Fakten zu prüfen. Und kann man das jetzt beweisen? Ist denn das wahr? Ja, und gerade wenn wir bei Mindfulness, Achtsamkeit sind, bewegen wir ja uns in einem Bereich, da kann man so manches eben nicht beweisen. Und zum Glück kann man es aber anhand von gewissen Studienapparaten, Arbeitsblättern und gewissen Vorgehen, kann das die Humboldt-Universität eben doch beweisen. Also es war für mich auch ein ganz großes Learning. Als Journalistin bin ich gewohnt, Fragen zu stellen, neugierig, skeptisch zu bleiben. Es ist dann bei so Meditation wie mit dem Krafttier, da wird es dann schon ein bisschen schwierig. Ja, keiner hat es gesehen, aber alle haben es gefühlt.
Ja, großartig, ja. Hast du es wirklich gefühlt? Ja, großartig, ja.
Ja, also da bin ich in die Schulen gegangen. Ne? Da habe ich gesagt, ich würde das gerne mit euch machen. Dann fragen die, wer bezahlt das denn? Dann konnte ich schon sagen, ah, das krieg ich schon hin. War ich mir auch sehr sicher, dass ich das hinbekomme und hat ja zum Glück auch alles funktioniert. Und dann sind wir auf diese gemeinsame Reise gegangen. Und die Vision, die wir da hatten, war, das wird für alle ein bisschen ein extra Aufwand. Ja, es geht nicht nur darum, dreimal täglich sollten die 10 Minuten oder so ungefähr 5 bis 8 Minuten Metazeit machen, sondern die mussten dann ja auch noch Arbeitsblätter ausfüllen, mit Wissenschaftlern arbeiten. Die mussten selber ihre Blätter ausfüllen. Haben die jetzt mehr Training gemacht oder mehr Meditation oder mehr Achtsamkeit?
Also aber die Vision war die jetzt, ganze Zeit. Die sind jetzt die Lehrer erstmal, ja, oder?
Oder auch die Lehrer, oder auch genau, die Schüler. Entschuldigung, ja, okay. Genau, ich bin so ein bisschen so, im Thema wird man ja dann manchmal ein bisschen ungenau, ne? Genau, die Lehrer, also das Konzept ist so aufgebaut, dass ich quasi als externe Fachkraft die Lehrkräfte fortbilde in Sachen Meditation, Bewegung, Achtsamkeit und die Lehrer wenden dann das, was sie mit mir erlebt und erfahren haben. Also es geht ja auch wirklich darum, dass die Lehrer erstmal eine eigene Erfahrung machen. Ja, viele, ich habe zum Beispiel ein Kollegium, das sind ungefähr 30 Lehrkräfte an der Schule, habe ich gefragt, wer von euch ist denn mit Meditation und Achtsamkeit aufgewachsen? Da ging ein Arm nach oben und das war der Jüngste im Kollegium. Ja, alle anderen keine Erfahrung. Ich persönlich bin auch nicht mit Meditation aufgewachsen. Ne? Schön im Plattenbau und das gab es da nicht. Und diese Lehrkräfte begeben sich quasi ja auf eine gemeinsame Reise mit den Kindern. Es sind immer Menschen dabei, die machen das schon. Aus welchen Gründen auch immer. Haben die vielleicht sogar eine Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildung oder schon mal einen MBSR-Kurs gemacht, haben das für sich gut befunden und geben das schon hier und da an die Kinder weiter.
MBSR? Ist eine Frage? MBSR?
Bitte?
Was ist MBSR?
Mindful-Based Something. John Kabat-Zinn ist das, von John Kabat-Zinn entwickeltes Achtsamkeitsprogramm. Die Charité bietet es zum Beispiel an. Mhm. Ich glaube, 6 Wochen oder so macht man da einen Kurs. Sinneswahrnehmung, Meditation, ähnliches. Also es gibt auf jeden Fall im Kollegium immer so 2, 3, die machen das schon. Die fanden es zum Beispiel großartig, wenn ich komme. Der eine meinte zu mir, Tina, ich bin so froh, dass du da bist, ich bin nicht mehr alleine. Alle Lehrkräfte haben eine Thematik mit, es ist zu wenig Zeit. Es ist zu viel Stoff, es gibt zu wenig Personal, es ist zu viel Unruhe in der Klasse, es ist zu wenig Motivation. Und in dieser Kürze der Zeit soll ich diesen Stoff vermitteln, schaffe ich nicht. Jetzt mache ich mit denen so ein paar Übungen, dann geht es denen zwar besser, aber dann habe ich ja noch weniger Zeit. Und jetzt habe ich gesagt, ihr habt Metazeit ganz offiziell von der Schulleitung erlaubt, im Stundenplan, fest integriert, Metazeit. Das macht nochmal ein ganz anderes Gefühl, ne? Alle zusammen, jeder im Kollegium. Dann gibt es in jedem Kollegium, also es ist meistens so ein Drittel macht mit und sagt, yes, endlich machen wir das. Ein Drittel macht mit, weil gehört jetzt halt dazu, ne? Dann machen wir das eben. Und ein Drittel rebelliert. Mhm. Das ist lustigerweise auch original bei den SchülerInnen so. Same, same. Und im Pilotprogramm funktionierte das deswegen, weil die Vision so groß war und die hieß, 2 Schulen testen jetzt so etwas ganz, ganz Neues, was noch niemand in Deutschland macht. Also es gibt kein Achtsamkeitskonzept, was Bewegung mit integriert. Es gibt Fit for Future zum Beispiel, ja, wo schon mehr Bewegung in die Schule gebracht wird, was enorm wichtig ist, gerade für Jungs. Mhm. Es gibt das Schulfach Glück, die Schulen im Aufbruch machen Herausforderungen und den Friday. Also es gibt ja so Leute, die schon gucken, was brauchen denn die Erwachsenen von morgen, ja, wie müssen wir die, welche Räume brauchen die, welche Tools brauchen die? Aber es gibt halt kein Konzept, was sagt Bewegung, Achtsamkeit, Meditation. Es gibt auch Lehrer, die nur meditieren. Ich könnte es nicht, also meine Kinder können es auch nicht, wenn ich zu denen sage, wir setzen uns jetzt hin, vielleicht gerade mal nach einem anstrengenden Diktat oder nach Mathe, zu sagen, so, und jetzt setzen wir uns alle noch mal länger hin und entspannen uns mal. Nein, das muss erst mal raus. Und dann kann man die vielleicht so runterfahren. So, und all diese Sachen waren so neu, aber denen dann zu sagen, den Lehrkräften an den beiden Schulen zu sagen, wir machen das für alle Schulen, für alle Kinder, wir testen das jetzt hier, wir sind jetzt ganz streng miteinander und wenn rauskommt, es funktioniert nicht, dann finden wir irgendwas anderes oder ne, dann ist das die Tatsache. Wenn aber tatsächlich rauskommt, dass so ein paar Minuten am Tag Bewegung, Meditation, Achtsamkeit tatsächlich den Kindern wirklich gut tut, dann haben wir hier eine Methode gemeinsam entwickelt, die unbedingt in alle Schulen muss. Und das hat, glaube ich, allen geholfen, diesen Spirit zu sagen, wir machen das hier für alle Kinder, ne? Nicht nur für die Kinder an Privatschulen. Toll. Und nicht nur für die Kinder in Berlin, auch für die Kinder in Heidelberg, in Rostock, in Castrop-Rauxel, überall, ja. Und das hat gut funktioniert. Und das hat sich aber auch ganz schnell übertragen. Und jetzt komme ich endlich zur Antwort deiner Frage. Auf andere Lehrer, auf andere Schulleitungen, auf andere Eltern, die dann gesagt haben, kannst du das nicht auch in unserer Schule machen? Und jetzt habe ich Metazeit, bin ich gerade dabei, als GGMBH zu gründen, um wirklich ein Institut zu entwickeln und zu sagen, so, und jetzt machen wir das ganz offiziell, weil diese Studie eben doch gesagt hat, dass es wirkt. Also die Kinder fühlen sich wohler, die lernen sich selber zu regulieren, die sind unter Anspannung handlungsfähig, also die gehen nicht Kopf in den Sand, sondern die sagen, okay, was ist hier los, was ist die Lösung, was gilt es zu akzeptieren und was kann ich jetzt machen oder wo brauche ich Hilfe? Also genau das, was wir ja wollen von den Kindern, ne? Dass die sich mitteilen, dass die selber anfangen, Lösungen zu suchen, dass sie sich auch selber motivieren. Und das ist was, was zum Beispiel LehrerInnen alle kennen, Mittagspause, schönes Down am Nachmittag, aber noch 3 Stunden Unterricht. Mhm. Und dann stehst du vor 28 Kindern in Berlin. Viele Klassen haben 28 Kinder in diesen Engräumen. Und dann gilt es jetzt nochmal Mathe. Das ist anstrengend für alle. Gerade für die Kinder, die sagen, wozu lerne ich das denn? Ja? Und die lernen dann eben zu sagen, gut, gehört aktuell noch dazu. Ziehe ich hier durch und dann gucke ich, was mir Spaß macht. Und das merkt man ja auch, ne? Sobald die Kinder aus der Schule sind, geht das Level nach oben, ob das jetzt der Geräuschpegel ist oder die Mundwinkel. Es gibt auf jeden Fall da unterschiedliche Qualitäten in der Schule, nach der Schule. Und das gilt es zu ändern, definitiv. Also Kinder sollten in Schule auch Spaß haben dürfen. Und übrigens die Lehrkräfte auch. Ich finde es ganz, ganz traurig. Das sind so tolle Menschen. Und die sitzen auch in diesem System fest und die wollen auch gehört und gesehen werden. Also es sind die gleichen Themen, die die Kinder haben. Das ist wirklich spektakulär. Es sind die gleichen Themen. Ich will gesehen werden, ich will gehört werden, ich will mich hier entfalten können und denen diese Räume nach und nach zu ermöglichen. Und deswegen bin ich auch an den Schulen nicht nur mal eben so kurz und mache da mal einen Workshop, sondern ich begleite die wirklich über 3 Jahre, um immer wieder Dinge zu besprechen, auf den Tisch zu bringen, damit die ganze Schulkultur sich ändert. Und das ist wirklich ein Schritt und der braucht Zeit, der braucht Vertrauen, der braucht Übung. Also jeder, der mal angefangen hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, hat hier und da so ein Hochgefühl und merkt dann, wenn ich nicht dranbleibe, komme ich sofort wieder in alte Muster. Also na, Anna, du wirst es bestätigen können, auch mit deinen Patienten, das Wandel, der braucht so lange, wie er braucht. Und bei manchen geht manches ganz schnell und manches dauert, ne?
Das ist so, ich glaube, ich finde gerade, damit hast du für mich total Stichwort Vertrauen, ne? Und halt eben auch Repetition, also Wiederholung. Und ohne die kommen wir halt, ich meine, mittlerweile weiß man es, oder mittlerweile ist gar nicht mal mittlerweile, sondern seit 10 Jahren gibt es durch Yale-Studien eben Nachweise, ne? Inwiefern wir auch rein physiologisch unser Gehirn verändern, ne? Durch Neues, dass wir dazunehmen und dass wir halt eigentlich als Mensch, also unser Gehirn ist ja 4 Millionen Jahre alt, wirklich ein Konzept, ein System haben, was halt auch den Einbezug von mehreren Ebenen braucht. Und wir hängen so stark immer wieder auch in der Außenwahrnehmung, in dem, was ich vorhin meinte, Leistungsziel, dass wir oft auch das Vertrauen zu oder das Biofeedback vergessen. Ne? Das, wie du es erlebt hast, es gibt dann im Folgen, das kenne ich eben in der Psychosomatik, ne? Dann Rhythmusstörungen oder halt eben wenn es ganz drastisch ist, halt wirklich in schwerwiegenden Erkrankungen, ne, weil wir so außer uns sind oder halt eben auch so stark nicht mehr lebendig. Und Vertrauen bauen wir halt wirklich nur auf, wenn wir etwas, was uns erst ungewohnt erscheint, immer wiederholen und feststellen, dass es etwas mit uns macht, auch etwas Neues mit uns macht. Und wenn wir wiederholen und Vertrauen lernen, werden wir sicher. Und wenn wir sicher werden und weiter im Vertrauen bleiben, werden wir frei. Und das ist eigentlich die Gesellschaft, die ich mir für unsere Kinder wünsche und die vor allem auch wirklich ein Gegengewicht gegen den Wandel oder im Wandel, gegen muss ja gar nicht sein. Das ist ja das Denken der alten Zeit, ne? Gegeneinander, nicht miteinander. Also etwas, was eine Öffnung zu einer Vereinigung oder einem anderen Aufeinander zu bilden könnte, wenn es um den Wandel auf dem Arbeitsmarkt geht, also die Jobperspektiven, der Arbeitsmarkt in 20 Jahren, Erneuerung, technische, künstliche Intelligenz, das ist alles etwas, also wir können uns, so denke ich, wenn wir es aufs Bildungssystem übertragen, auch nicht mehr ausrechnen, dass wir mit Google mithalten wollen, wenn es um Fachwissen geht, weil das Netz kann uns das alles geben. Ich bin in den 90er Jahren noch in die Staatsbibliothek gegangen und habe meine Referate da aufgeschrieben, noch analog, und wir sind in einer anderen Welt unterwegs, jetzt schon und mehr denn je steht es jetzt an, ne? Deswegen, also der Schlüssel von Vertrauen, Vertrauen zu mir, Vertrauen in das, was ich tue, Vertrauen in das, was meine Wahrheit ist, im Abgleich mit dem, ich bin aber auch größer und mehr als mein Gefühl, also weg von Reiz und Reaktion, ne? Weil das ist das, wie wir gerade funktionieren. Reiz, Reaktion, und wir können halt eben, wenn wir wirklich über Lernen sprechen, sagen, wenn wir diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion wirklich aktiv persönlich gestalten und füllen können, dann ist theoretisch fast alles möglich. Zumindest das, was wir uns vorstellen können, ne? Also wir kommen weg aus dem Handeln, dem direktem Handeln aus einem reaktiven Gefühl. Und das würde ich mir für Lehrer unbedingt wünschen. Ne? Also wir hatten uns im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten und haben gesagt, eigentlich kennt fast jeder noch einen Sportlehrer, der mit dem Schlüssel schmeißt. Leider. Oder hat die Erfahrung mal gemacht, ne? Kinder lernen auch durch das, was ihnen vorgelebt wird, ne? Und das finde ich da halt eben spannend, wenn du auch das nochmal ansprichst, dass es nicht nur um die Kinder geht, sondern auch um das gesamte Lernfeld, ne? Also auch Lehrer angesprochen sind, sich weiterzuentwickeln, weil sie natürlich das größte und stärkste Beispiel vielleicht auch sind an Lebendigkeit, wenn wir uns die Summe der Stunden einfach nochmal vorrechnen, die unsere Kinder in den Schulinstitutionen verbringen, ne?
Also. Ja, und ich finde halt, da wir uns hier darauf geeinigt haben, über neues Lernen das Ganze zu lernen hier, was ich jetzt so spannend finde, dass man halt eigentlich sagen kann, genau die Idee, die du da nach vorne bringst, ist halt so revolutionär, weil sie halt wirklich aus dem Kern heraus Gesellschaft so massiv umgestalten könnte. Also auch wenn du jetzt sagst, das soll in allen Schulen so gemacht werden, weil sich wirklich sowohl das Lernen anders gestaltet. Und eigentlich reden wir hier nicht über neues Lernen, sondern wir reden über die Grundvoraussetzungen, wie Lernen überhaupt zum ersten Mal richtig funktionieren könnte. Ja? Weil diese ganze Idee von Strenge und dem Einprügeln von Wissen ohne dem, also, und da rede ich wieder, auch wenn ich mich wiederhole, über eine Betrachtung eines oder über ein Menschenbild, Mensch-Maschine, dass man sagt, ich programmiere jetzt die Maschine so, die kriegt dieses Wissen reingeballert und dann bewegt die sich auf bestimmte Arten und Weisen als ein Rad in dieser Maschinegesellschaft. Und das ist ja totaler Quatsch. Und so möchte ja auch niemand behandelt werden. Das heißt also, eigentlich kann man sagen, Lernen in der Art und Weise, wie du da sozusagen einwirkst, kann sich dann verändern. Und kann vor allen Dingen auch, also das heißt, es generiert dann Freude, es generiert Mut. Und vor allen Dingen durch das Training von Achtsamkeit und des bei sich und zu sich Kommens, also bei sich Ankommens und des zu sich Kommens, kann man überhaupt dann ganz andere Entscheidungen treffen, wozu Schule ja auch da sein soll. Was ich mich immer gewundert habe, warum wusste in meinem Jahrgang am Ende nach 13 Jahren, waren es ja bei uns noch, heute sind es 12, aber reicht ja auch, nach 12 oder 13 Jahren müsste doch jemand bitte in eine Institution, wo Wissen über die Welt vermittelt wird, wissen, was er mit dem Rest seines Lebens, zumindest im potenziell, was er damit machen möchte. Aber natürlich, wenn du in dieser ganzen Zeit überhaupt nicht bei dir ankommst und auch du als Individuum im Sinne von individueller Behandlung wenig nur berührt wirst, dann ist natürlich klar, dann stehst du da und dann studieren Leute. Ich meine, bei uns haben Leute, es gab dann immer diese merkwürdige Idee, ja, dann mache ich halt erstmal Jura, wo ich so denke, what?
Ja, BWL.
BWL oder Jura. What? Du, Jura?
Also echt nicht, wenn man NC nicht reicht, dann mache ich Medizin. Genau. Ne, das ist dann auch
ja,
so.
Ja, ist halt immer so, wo man dann denkt, nee, sehe ich bei dir überhaupt gar nicht. Wie kommst du da drauf? Und das ist natürlich, da reden wir dann sehr wohl über die Grundvoraussetzung, wo Lernen überhaupt anfangen kann. Und vor allen Dingen ist es so universell, was das auslösen kann, nämlich dadurch, dass es sowohl die Lehrerschaft als auch die Schülerschaft berührt. Nämlich von da ausgehend könnte es eine richtige Bildungsrevolution geben, dass man sagt, okay, angekommen bei mir kann ich Lehrer, kann ich Schulleitung, wenn die mal schön mitmachen, die Metazeit, dann können die sagen, okay, ich kann betrachten, dass die Art und Weise, wie wir hier gerade Unterrichte nach Lehrplan gestalten, dass die unangemessen ist. Und dass ich mich damit nicht wohlfühle. Also im Sinne von Eigenfeedback kann ich sagen, ich sehe gerade hier den Sinn nicht und ich sehe auch gerade das Positive daran nicht. Wir müssen uns auf bestimmte Rahmenbedingungen vielleicht einigen, aber auch wie Anna jetzt gerade von, also du hast ja gerade vom Arbeitsmarkt, von der Veränderung des Arbeitsmarktes gesprochen. Also gerade gestern habe ich mir einen Vortrag von Richard David Precht über die neue Art und Weise der Arbeit und die neue Umgestaltung der Arbeit angehört. Und das Einzige, was wirklich Bestand haben wird, ist uns anzuerkennen in unserer Kreativität und kreative Denkstrukturen, die werden uns nach vorne bringen. Alles, ganz viel anderes werden Maschinen leisten können. Mhm. Aber wenn wir nicht anfangen, uns in dem, was uns als Menschen tatsächlich ausmacht, also unsere, und da gehe ich davon aus, das ist die unsere Liebesfähigkeit, unsere Kreativität,
Mitgefühl,
unser Wunsch zu gemeinschaftlichem Leben und in dem dann auch die Anerkennung von uns als Individuum und dem anderen als Individuum, wenn wir solche Dinge nach vorne bringen, dann kann das Gesellschaft in einer Art und Weise gestalten, die revolutionär ist, tatsächlich zum Besten. Mhm. Ja, und deswegen finde ich das halt ganz toll. Und da ist dann die Art und Weise, vor der Wissensvermittlung im Sinne von Lernen, erstmal zu lernen, wer ich bin, wie ich überhaupt lernen möchte, was ich lernen möchte und so. Deswegen finde ich das ganz, ganz, also unfassbar wertvoll einfach für Gestaltung von Gesellschaft.
Ja, danke. Ich sehe das genauso.
Ich sehe das genauso.
Danke, dann sind wir schon zu dritt.
Ich bin total einig.
Nein, tatsächlich sind wir viel mehr. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf dem Kongress Beziehungslernen. Also das war die Online-Woche pädagogischer Beziehung von der Helga Bräuninger Stiftung war das angeleitet. Das war auch ganz, ganz toll. Also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, die schon sagen, wir müssen anders lernen. Und das, also auch wie wir ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt haben, ne, von wem, an wen oder was erinnern wir uns voller Freude oder zumindest mit einem Lächeln an unsere Schulzeit, die Lehrer, die wir mochten und die uns mochten, also die mit uns wirklich in Beziehung gegangen sind. Mhm. Und die waren nicht unbedingt die, die lieb waren, die waren vielleicht auch mal streng, aber die haben halt wirklich Lust gehabt, uns was zu vermitteln, haben Wege gefunden, einen Zugang zu uns zu finden. Und irgendwie sind wir uns gut darin begegnet und gut aneinander, miteinander gewachsen. Und das erlebe ich tatsächlich, dass das manchmal leider noch ganz, ganz oft fehlt. Ich habe das auch schon selber erlebt, wie schnell das geht, dass man da so reinrutschen kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe da jetzt jeden Tag so eine Klasse vor mir, dann geht es einfach vom Gehirn her sehr schnell, dass man die so kategorisiert. Ja, dann hat man die lieben Mädchen, die Rüpel von der letzten Bank und all diese wilden Rabauken dazwischen. Und was ich den Lehrern an den Metazeitschulen anbiete, ist, ich komme auch zum Hospitieren und helfe denen, weil viele so ein bisschen Hemmung haben, oh, wie mache ich das denn jetzt mit der Meditation? Und die machen das vielleicht gerade selber für sich, aber dann jemanden anleiten, ist nochmal was anderes. Oder eine meinte auch so, ja, ich habe diesen Achtsamkeitssprech noch nicht so richtig drauf.
Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, logisch, das ist auch wieder Konzept. Doch
deine
super, ne?
Sprache,
ja.
Aber das ist ja. Halt, das ist genau das, was ja. Ich meine. Und die Kinder werden euch lieben dafür. Und es gibt auch wirklich Lehrer, die sagen, ach, wir haben das da ausprobiert und dann haben die Kinder das gemacht und ach, wir hatten so einen Spaß. Ja, also dieses sich wieder authentisch zu begegnen, das findet in Schule ja auch selten statt, finde ich. Oft ist ja die Erwartungshaltung, der Lehrer sagt was und der weiß auch alles und die Kinder folgen dem und nicht wirklich dieses, weiß ich jetzt gerade auch nicht, gucken wir mal, was ist denn da jetzt hier los mit diesem Regenbogen-Dingens?
Ja, genau, ja, genau.
Probieren wir mal aus.
Ja.
Ne? Und da ist mir es zum Beispiel auch so gegangen, also ich hatte eine Meditation angeleitet, ich war in einer Klasse für eine halbe Stunde, das ist natürlich ganz toll, so viel Zeit zu haben, dann sehe ich auch mal, wie die LehrerInnen und ErzieherInnen agieren, wie die Kinder reagieren, was da so die Dynamik in der Klasse ist und ich meine, es ist schon klar, bei 28 Kindern, die haben alle ihren Rucksack mit ihren Familien, das ist jetzt natürlich auch nochmal besonders intensiv, was da in den Familien los ist. All diese Ängste, Sorgen, das macht natürlich ganz, ganz viel. Und ich bin in einer Klasse und die Anweisung war, wir haben uns schön bewegt, rumgehüpft, gereckt, gestreckt und dann ging es darum, zur Ruhe zu kommen und sie sollten ihre Handflächen auf den Tisch legen, die Hände auf den Tisch legen mit den Handflächen nach oben. Und dann habe ich sie so ein bisschen in der Meditation geführt, wo es darum ging, dass sie in ihrer linken Hand ein Buch halten und sie sollten sich Kraft ihrer Fantasie vorstellen, dass das die Geschichte ihrer Familie ist. Und da alles drin geschrieben steht, was die Eltern erlebt haben, die Großeltern erlebt haben und die Generation vor ihnen und was da an wichtigen Erfahrungen gemacht wurden und so weiter und so fort. In der anderen Hand tragen sie ihr eigenes Buch ihres Lebens, weiße Seiten und sie entscheiden, machen sie Copy-Paste, mache ich das so wie Mama, Papa, oder was schreibe ich in dieses Buch? Was nehme ich mit? Was, wie gestalte ich mir das? So, ich fand, das war eine sehr schöne Meditation. Aber ein Junge saß da und hatte wirklich beide Mittelfinger nach oben gehoben. Ne? Und hat auch die ganze Zeit rebelliert. Und ich dachte dann so, wenn ich jeden Tag diesem Kind in seinem Kontra begegnen müsste, das geht schnell, da einen Stempel drauf zu setzen und davon genervt zu sein oder da nicht mehr so genau hinzuschauen. Und diese Kinder sind wirklich so ein bisschen stigmatisiert und rutschen dann hinten runter. Ich habe das in anderen Klassen auch schon erlebt. Da komme ich rein und da sitzt schon ein Junge, meistens sind es ja leider die Jungs, ne? Ein Junge vorne am Tisch von der Lehrerin. Das war in meiner Schulzeit so, das hat sich bis heute nichts geändert. Der Platz am Lehrertisch, das ist ein sehr spezieller Platz. Und wir haben zum Beispiel während Corona, habe ich ganz viel über Zoom gemacht, dass ich die Klassen über Zoom begleitet habe, um die Lehrer auch so ein bisschen zu entlasten. Also sie waren dann natürlich froh, dass die Kinder ein Programm haben. Die Kinder haben sich wacher gefühlt, haben das auch gesagt, es hat mir so gut getan, ich hatte so viel Spaß. Und genau dieser Junge, der am Lehrertisch saß, war ganz oft bei diesen Zoom-Meetings dabei. Und wenn jetzt gerade Lehrer zuhören, die wissen, wie viele einfach nicht dabei waren, also wie viele man online nicht erreicht. Dieser wirklich persönliche Kontakt ist ja enorm entscheidend für Lernerfolge und diese Beziehung aufzubauen. Ist mir das nicht gelungen? Sind wir wieder bei dem, was ich sagte? Ja, wir ernten jetzt auch ein bisschen. Worin habe ich investiert? Habe ich in die Beziehung zu diesem Kind nicht investiert? Hat der keinen Laptop? Hat der die Zeit vergessen? Hat der irgendwie was anderes zu tun und kommt eben nicht zu den Zoom-Meetings dazu? Dieser Junge war da, weil der sich gesehen gefühlt hat, weil der plötzlich nicht mehr rebellieren musste, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern andere Wege gefunden hat. Mhm. Also diese Zeit tatsächlich, ja, Meta-Zeit, ich sage den LehrerInnen auch immer, macht die Dinge, die gut funktionieren in dieser Zeit. Macht eure Rituale. Redet miteinander. Ja, also was immer für euch gut funktioniert, nehmt euch ganz bewusst diese Zeit, um wirklich wieder Beziehungen zueinander aufzubauen. Auch mal Rollen zu hinterfragen. Das schlaue Kind ist nämlich nicht immer schlau. Das schlaue Kind hat auch so seine Themen. Und das rübelige Kind ist nicht immer rübelig. Und warum rübelt es denn eigentlich überhaupt? Ja? Und dem Kind das Gefühl zu geben, ich sehe dich. Ich hatte eine andere Situation, wir haben ja auch ein Video gedreht zu Metazeit, was ganz, ganz schön war. Und da war auch ein Junge dabei, der permanent was sagen wollte und permanent auch wirklich so völlig aus der Reihe. Und ich habe gemerkt, die Lehrerin wurde schon so ein bisschen angespannt und wollte ja jetzt ja auch dieses tolle Video mitgestalten. Ich war so ein bisschen angespannt, weil ich wusste so, oh, wir haben jetzt ja eigentlich nicht so viel Zeit, um auf jede Frage so lange einzugehen. Und dann führt er uns mit seiner Frage völlig woanders hin. Also wir waren so ein bisschen angespannt. Und sie hat ihn daraufhin ganz oft einfach so ein bisschen ignoriert, übergangen, hat ihn nicht drangenommen. Es ging ja darum, über die Übungen zu sprechen und er wollte aber irgendwelche Action Heroes besprechen. Und irgendwann dachte ich so, oh, wir können ihn jetzt aber auch nicht immer ignorieren. Und es hat sich transportiert, sie nahm ihn dran und dann sagt genau dieses Kind beim Thema Dankbarkeit tatsächlich, ich bin heute dankbar, dass ich so eine tolle Lehrerin habe und dass ich jeden Tag mit meinen Freunden hier lernen kann.
Süß.
Und alle im Raum schmolzen dahin, weil das so unerwartet kam. Von wirklich Action-Heroes und Dinosaurier-Haien sagt er auf den Punkt etwas, was die Lehrerin so im Herzen berührt hat. Und das braucht es unbedingt. Ja? Du hast gesagt, Lebendigkeit, ja? Dass Schule wieder lebendig wird, dass wir wirklich miteinander sagen, das ist hier ein Weg und dieses System ist noch so, wie es ist. Da bin ich ganz bei dir. Das dauert ein bisschen, das zu verändern. Aber wir können jeden Tag so kleine Leuchtmomente uns gestalten. Wir können uns Oasen schaffen, wo wir einander begegnen. Und ein Lehrer zum Beispiel, eine Lehrerin, die das Kind wirklich sieht, weiß dann auch, okay, ich streiche dir die zwei Übungen. Da musst du, das quäl dich damit nicht. Du hast es gehört, du hast es geübt. Fokussier dich auf deine Stärken. Ja? Manchmal kann man das ja, dass man es den Kindern auch erleichtern kann. Aber dafür braucht es eben wirklich ein waches Gespür füreinander. Bei 28 Kindern bin ich immer der Meinung, es wäre natürlich schön, wenn das jedes einzelne Kind auch für sich selber kann, auch selber sagen kann, das brauche ich jetzt. Und in dieser Klasse, in der wir gedreht haben, habe ich gesehen, nach einem Jahr, es war ja nach einem Jahr Metazeit, ja, haben wir die gedreht. Und da sind wirklich Kinder dabei, die dann auch gesagt haben, es ist mir jetzt alles zu viel, ich muss jetzt mal ganz kurz atmen, ich weiß jetzt gleich gar nicht. Mhm. Ja? Oder Kinder, von denen ich dachte, das sind so ganz normale, fröhliche Kinder. Und die Lehrerin mir sagte so, ja, jetzt. Aber als die angefangen haben hier, waren die aggressiv oder haben nichts gesagt, haben Beziehungen über Ellenbogenausfahren gestaltet, haben sich nicht ausgedrückt. Also ich bin mir schon darüber im Klaren, dass man über Achtsamkeit jetzt nicht alle Probleme lösen kann. Aber ich bin mir auch sicher, wenn jeder einzelne Mensch mehr über sich selbst lernen würde in der Schule und auch wirklich Tools hätte, immer wieder in Möglichkeiten zu denken, eben nicht in die Angst zu gehen, ja, zu sagen, diese Geschichte erzähle ich mir nicht länger. Ich schaue nach Möglichkeiten, ich erzähle mir eine andere Geschichte. Ich habe da eine Vision und die ist so groß, wie sie eben ist oder so klein, wie sie eben ist. Aber ich folge dem Glück, ich folge der Freude, ich folge meiner Neugierde, ich mache da jetzt ein Abenteuer draus oder gestalte das spielerisch und wer hat Bock mitzumachen? Wenn man sich das überlegt, ja, wenn wir alle in Deutschland so leben würden, was für eine Macht wir sein könnten. Also wirklich im Sinne von, wir könnten ein Licht für so viele andere sein. Wir würden aufhören, einander auszubeuten. Wir würden aufhören, Dinge zu produzieren, die kein Mensch braucht. Ja, wir hätten Zeit füreinander, weil wir eben gewisse Dinge nicht mehr kaufen oder produzieren müssen. Also wir könnten, uns geht es so gut. Und wir könnten damit so viel Schönes machen. Also wir alle zusammen. Ich kann mich da so richtig in Rage reden, weil ich denke so, und stattdessen schicken wir die Kinder in eine Schule und geben denen Angst und Druck und müssen, anstatt wollen und Möglichkeiten.
Ja, wunderschön. Also eigentlich ist das fast so, also ich finde es fast ein bisschen Schlusswort, weil ich wollte dazu auch noch nur sagen, also ohne das, weil das so schön gerade war in der Zusammenfassung der Perspektive, mit Angst können wir nicht lernen. Ich glaube, darüber sind wir eben uns einig. Ne? Und das, wir haben es wissenschaftlich noch und nöcher bewiesen. Es wissen Krankenversicherungen, es wissen Schulen, es wissen Lehrer, es wissen mittlerweile alle, dass das nicht geht, dass es ein Ausschluss ist. Und vielleicht kann es dann sehr wohl doch ein Anfang sein, ne, über die Achtsamkeit zu gehen, über eine körperliche Integration, weil das ist zumindest mein täglich Brot als Traumatherapeutin. Ich hätte gerne weniger zu tun, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte es, wenn es halt eben genauso ein Konzept geben würde, was All Daily Life bedeutet für Schüler, Schülerinnen und für Lehrer und Lehrerinnen. Ne? Das ist halt ein, das sehe ich ganz, ganz klar so. Das heißt, ich hoffe und beziehungsweise ich bin überzeugt, auch nochmal nach dem Gespräch heute, dass diesen Weg, also du hast es so schön gesagt, das Rad hat sich auch schon angefangen zu drehen, es bedarf noch weiteren Unterstützung. Das heißt, hier auch bitte jeder, der zuhört, der sich inspiriert gefühlt hat, Lehrer und Lehrerinnen, Schuldirektorinnen, Menschen, die
Eltern, auch Eltern, ja, also die Eltern, die denken dann manchmal, ich frage mich immer, warum gehen die Eltern nicht auf die Straße? Warum machen die das alles so mit, ja? Also wir sehen doch, wie die Kinder dahin gehen in die Schule, wie die nach Hause kommen. Wie war es denn heute in der Schule? Ja, gut.
Ja.
Okay. Und hört sich sehr inspiriert an.
Genau. Wir hatten halt heute auch zusammengefasst, dann hatten wir gesagt, so wie mit dem Gefühl, mit dem wir meistens in die Schule gegangen sind, ist es eigentlich wie ein schlechter Job gewesen.
Den du aber nicht kündigen kannst. Ganz genau. Das ist das Schlimme. Du kommst über Jahre aus dieser Nummer nicht raus. Das ist furchtbar.
Genau, und du wirst da halt, und das überträgt sich halt später auch in die Zukunft. Ne? Also das heißt, wir bleiben bei dem, was wir halt eben kennen. Und das kann jeder vielleicht, der auch nochmal zuhört, für sich auch überprüfen. Ne? Wie viele Parallelen gibt es aus den Erfahrungen, ne, die er jetzt leider wiederholt oder die sie wiederholt sieht. Und da würde ich sagen, ja, bitte. Also ich bin dabei. Ich bin, wie gesagt,
sage dir massenweise Leute, die ihren Job verlassen nach diesem Podcast.
Hoffentlich. Hoffentlich. Tut es, weil es ist nämlich auch, das finde ich eine ganz schöne, also eine Perspektive entsteht halt vor allem dann, wenn wir, also anders, wir überwinden, wenn wir die Angst überwinden über Vertrauen, was wir vorhin hatten, und in der Wiederholung von dem Neuen, das uns nachweislich gut tut, werden wir sicher. Das ist also psychologisch ein Weg, der sehr berechenbar ist. Wenn wir sicher sind und Vertrauen in uns haben und an uns glauben können, an unsere Hoffnungen und Wünsche, werden wir frei. Und wenn wir uns klar machen, dass die Perspektive es ist, also das, was wir uns wirklich vorstellen können, das, was wir uns wünschen können für uns, wo wir uns inspiriert fühlen, dann treffen sich halt eben inneres und äußeres Ziel. Und dann werden wir enthusiastisch. Und ich glaube, da bin ich halt sofort mit dabei und gehe auf die Straße. Bin ich, mache ich. Und ich kann dich einfach nur befeuern und feiern, liebe Tina, weil ich finde, dir ist da wirklich ein kleiner, so muss ich sagen, das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, viele werden mir zustimmen. Für mich ist das so, dir ist ein kleiner Geniestreich oder ein großer Geniestreich gelungen. Ich finde, das muss man jetzt nicht belitteln, weil du das in einer Zeit geschaffen hast und weiter schaffst, wo es überreif war, aber wo du schon unglaublich viel auf die Beine hast stellen können. Und ich finde, deswegen gebührt dir jede Unterstützung. Also.
Und wo wir dabei sind, wie kann man dich denn unterstützen und wo kann man dich finden?
Also es gibt natürlich eine Homepage, www.metazeit.de. Da kann man schon mal sich informieren, welche Schulen machen damit oder Kontaktdaten finden, mich zu kontaktieren. Und dadurch, dass es so jung und so frisch ist, gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Am liebsten ist mir natürlich, weitere Schulen zu begeistern, weitere Schulen zu finden, die momentan biete ich das so an, dass ich sage, ich bin entweder für 3 Jahre in einer Schule und wir gestalten gemeinsam wirklich so einen richtigen Wandel, oder ihr könnt auch einen Workshop machen und erstmal gucken, wie bin ich und was ist denn Metazeit, und dann komme ich so 3-mal und dann testet ihr das miteinander, was ja auch ein schönes Kennenlernen ist. Aber am allerliebsten sind mir wirklich diejenigen, die sagen, wir sind mutig, wir machen was Neues, wir sind als Team dabei, wir sind uns dessen bewusst, dass wir ein sehr, sehr unterschiedliches Kollegium sind. Das mag ich gerade am allerliebsten. Und da auch gerade, also ich habe jetzt die erste Oberstufe, ja, es ist natürlich auch da, sehen wir im Bildungssystem, es ist ein Riesenunterschied zwischen Grundschule und Gymnasium. das, was bei den Grundschülern funktioniert, funktioniert das dann im Gymnasium, wo ich immer wieder sage, das ist so ein bisschen wie mit der Eichel und dem Baum. Ja, also in dieser kleinen Eichel ist ja schon der ganze Baum und das gilt für den ganzen Menschen. Und der Mensch, der ist, also ich habe das bei den 80-Jährigen gesehen, das, was die Kinder berührt, berührt die Alten genauso. Schau in die Augen von einem Menschen und die sind zeitlos. Ja, du wirst immer sehen, da ist was sich bewegen will, was begeistert sein will, was gesehen werden will. Und das ist überall gleich. Und vor allen Dingen haben wir dieses Riesenthema mit der Zeit. Nimm dir Zeit für dich. Und wenn du dann weißt, wie und wozu und was du machen kannst, dann kann das so, so schön sein.
Ja, absolut. Aber so sehr. Ja, und das ist das Leben. Ja. Ne? Da findet das Leben dann statt. Und wir sagen, es ist genau dann dieser Moment, ne? Wo wir.
Ja, also alle Menschen, die Lust haben, diesen Wandel an ihrer Schule, sei es als Eltern, sei es als LehrerInnen, sei es als Schulleitungen zu gestalten, sind herzlich eingeladen, da mich zu kontaktieren und wir finden Möglichkeiten. Also ich bin immer so Teamlösung. Und gucken, dass Metazeit wirklich vor allen Dingen auch in die anderen Bundesländer kommt. Ja, Berlin ist jetzt hier schön. Ich bin mit dem Bildungsministerium in Brandenburg im Gespräch. Es breitet sich langsam jetzt hier so aus. Und ich suche natürlich auch Menschen, die das in andere Regionen tragen. Ja, das ist wirklich allen Kindern zugänglich wird. Ich finde es eine Schande. Jetzt, wo wir wissen, dass es funktioniert, könnte es von mir aus morgen überall sein. Ja, mhm. Es ist so leicht, das in andere Schulen zu tragen. Und wir Deutschen sind ja auch sehr spektakulär in Ja, aber. Und ich habe jetzt in dieser Beziehungswoche habe ich gelernt, wir nennen das jetzt Ja und wie kann es gelingen?
Sehr gut, genau, ein Bindewort. Ja, wunderbar. Genau so ist es. Und damit verändert sich dann auch schon Denken. Ja?
Ja.
Ja. Tina. Ja, und über das Denken kommt ein Gefühl, über das Bewusstsein kommt ein Gefühl, über dieses Gefühl kommst du ins Machen und das ist ja der Punkt. Ja? Also wir wissen so viel, wir wissen, die Kinder haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Grundschulkinder haben Panikattacken. Also es ist eine Katastrophe. Ja? Es wird höchste Zeit, dass wir ins Machen kommen.
Ja.
Ich finde das auch. Ja. Zu 100% von Herzen. Erstmal vielen Dank. Wir enden jetzt mit dem Podcast. Bleib du noch kurz hier bei uns?
Ja.
Genau.
Ja.
Von mir auch wirklich vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dieses Gespräch. Ich wünsche mir, dass ganz viele Leute auch zugehört haben und sich an dich wenden und dass sich das einfach wie ein Lauffeuer durch Deutschland verbreitet. Das wünsche ich mir.
Definitiv.
Ja, und ihr Lieben, ganz, ganz toll, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir hoffen beide sehr, dass ihr da was draus ziehen konntet, dass ihr vielleicht sogar ins Handeln kommt für euch und wünschen euch sonst noch einen schönen Abend. Lasst uns gerne, wenn ihr das gehört habt, einen Kommentar da. Ihr findet uns auf Instagram, könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Erzählt euren Freunden, eurer Familie, erzählt allen von uns.
Tina Schütze ist übrigens auch bei Instagram. Guckt sie euch mal an.
Genau.
Herzliche Grüße, bis bald.
Bis ganz bald. Tschüss.